Ja, und ich mache gerade mit Fragen weiter. Oder mit einer Frage. Meine Frage an euch ist, wenn ihr müsstet sagen oder jemandem müsstet erklären, warum ist Jesus auf diese Welt gekommen, was würdet ihr sagen? Ich würde gerne ein bisschen sammeln, was euch da in den Sinn kommt zu dieser Frage als Antwort. Warum ist Jesus auf die Erde gekommen? Ich schreibe einfach Versöhnung, genau. Erlösung. Sehnsucht und Liebe. Ihr müsst einfach so, dass ich nachkomme. Gemeinschaft mit Gott, gell? Genau, wir könnten sicher noch mehr aufschreiben als das, was jetzt da steht. Dass wir Gnade erleben können, dass wir Beziehung zu Gott wieder haben können, dass die wiederhergestellt wird, weil Gott den Mensch noch nicht aufgegeben hat zur Versöhnung, zur Erlösung. Er hat es gemacht aus Sehnsucht und aus Liebe und dass wir das Leben im Überfluss haben. Das sind so viele von diesen Aspekten. Wenn ich es zusammenfassen müsste, was der Grund war, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, dann würde ich es mit dem Stichwort zusammenfassen. Königsherrschaft. All das, was ihr jetzt gesagt habt, hat letztlich das Ziel gehabt, die Königsherrschaft von Gott wieder aufzurichten. Ihr kennt sicher alle diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel zum Samuel gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen den König. Ich habe euch da mal aufgeschrieben, den Text, wir werden den nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht gleich einfach ein bisschen mitschauen oder ein bisschen reinschauen, das ist der Text. Das Volk Israel ist gekommen und hat gesagt, Samuel, wir brauchen den König, wie alle anderen Völker auch. Und der Samuel ist verschrocken und hat gesagt, ich muss zuerst mit Gott reden. Und er ist dann sogar gegangen und hat ihm das vorgebracht und Gott hat zu ihm gesagt, mach, was sie verlangen. Es ist nicht gegen dich gerichtet, es ist gegen mich gerichtet. Es ist eigentlich einfach ein Weiterziehen von dem, was angefangen hat mit dem Sündenfall, mit dieser Unabhängigkeit, mit dieser Autonomie, die der Mensch gesucht hat, wo da an diesem Punkt Gott als König abgesetzt hat und gesagt hat, wir brauchen einen eigenen König. Gott hat ja immer wieder Führer gegeben, er hat ja immer wieder Menschen eingesetzt, die quasi wie seine Stellvertreter sind auf dieser Erde. Aber das hat nicht gelangt. Das Volk Israel hat mehr wollen als das. Aber Gott hat den Anspruch, König zu sein, nie aufgegeben. Und darum hat er Jesus auf die Welt geschickt, um die Königsherrschaft wieder aufzurichten. Mit dem Kommen von Jesus hat die Wiederherstellung angefangen. Da ist es in diese Richtung gegangen. Jesus ist immer wieder auch als König auftreten. Ihr erinnert euch an den Moment, wo er in Jerusalem eingezogen ist und als König gefeiert worden ist. Oder Pilatus, wo Jesus gefragt hat, bist du der König der Juden? Und Jesus hat gesagt, ja, du sagst es. Wenn wir den Titel, den Jesus hat, anschauen, Christus, Griechisch oder Messias, Hebräisch, dann heisst das nichts anderes als der Gesalbte. Und wer ist gesalbt worden? Propheten und Könige. Jesus ist mit dem Anspruch gekommen, ich bin König. Und ein zeitgenössischer Neutestamentler sagt, das Evangelium ist die Verkündigung, dass Jesus der Herr ist, Herr von dieser Welt. Oder man könnte auch sagen, der König von dieser Welt. Und darum ist unsere Mission, der Auftrag der Kirche, die Verkündigung von diesem Königreich in der ganzen Welt. Das ist unser Auftrag. Und genau über das möchten wir heute nachdenken. Wenn Jesus eine Königreichkultur aufgebaut hat, aufgerichtet und wiederhergestellt hat, dann ist ja die Frage, was macht das aus? Was ist das für eine Gegenkultur? Gegenkultur entgegengesetzt dieser Welt, die wir hier in dieser Welt erleben. Dieser Kultur, die wir hier in dieser Welt erleben. Wie sieht denn die aus? Was macht die aus? Weil dann ist das Evangelion, frohe Botschaft, die Botschaft, die wir zu verkünden haben, die Botschaft, die uns so einzigartig macht, die Botschaft, die nur wir haben. Und dann müssen wir sie verkünden, dann muss sie die Welt hören. Und dann müssen wir wissen, über was reden wir denn eigentlich. In dem Vers von Johannes 20, 31 heisst es, was hier berichtet ist, also in Gottes Wort, in der Evangelie, konkret Evangelium, frohe Botschaft, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, oder man könnte auch sagen, dass Jesus der König ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das wahre Leben. Leben mit Bedeutung. Der Felix hat uns schon mit reingenommen. Leben mit Bedeutung. Leben mit Sinn. Was macht das denn aus? Und der erste Aspekt, den wir heute miteinander anschauen wollen, ist der Aspekt der Liebe. Wo ich das Thema bekommen habe für heute, von dieser Serie, habe ich gemerkt, dass ich mich sehr schwer getan habe. Weil ich gefunden habe, Liebe ist zwar das zentrale Thema. Das ist, glaube ich, für niemanden eine Frage da drin. Aber ich habe auch gemerkt, es ist ein Thema, wo man schon so viel darüber geredet hat. Ich habe so für mich gesagt, es ist so ein ausgequetschtes Thema. Ein Thema, wo man eigentlich doch alles schon darüber wissen. Und jetzt sollen wir darüber predigen. Und ich habe wirklich gekämpft mit dieser Predigt und bis heute Morgen. Und dann bin ich da reingekommen und ich habe die Deko angeschaut und die Deko hat mich Vater gerade angesprochen. Ich sage euch dann nachher warum. Da hat Gott einfach geredet. Ich weiß nicht, ob Sie alle sehen, ich nehme den rasch ein bisschen auf die Seite. Unspektakuläre Deko, aber ich bin da reingekommen und Gott hat geredet. Ich sage nachher dann noch etwas. Und dann ist mir bewusst geworden, als ich nochmal so zurückgeschaut habe auf diese Woche, das Thema ist mir überall begegnet. Ich habe das Teens Mag bekommen, die Teenager-Zeitschrift, die ich mitschreibe auch. Ich schlage es auf, um was geht es? Um das Thema Liebe. Ich bin ein Buch am Lesen, an was bin ich gestossen, auf welches Thema? Auf das Thema Liebe. Wir haben diese Woche My Friends Seminar gehabt und eigentlich passt diese Serie so total gut in unser Bewässerungssystem hinein. Mit dem Seminar jetzt auch, mit dem Training, das wir bei My Friends erleben, um was ist es gegangen? Um Gottes Liebe. Gottes Liebe, die uns zuerst selber muss berühren, dass wir sie auch weitergeben können, dass wir wissen, um was es geht, dass wir die Liebe auch weitertragen können. Und dann hatte ich noch ein Gespräch gehabt diese Woche mit einer Mutter, wo sie mir so geklagt hat über andere Mütter, wie die so unmöglich sind und so schwierig und dass sie jetzt denen die Liebe kündigt. Dass sie so einfach nicht weitermachen kann und nicht will weitermachen. Und was ist die Antwort, die wir normalerweise haben in so Beziehungen? Wir brechen sie ab. Wir sagen, es ist fertig, ich will nicht mehr. Und eigentlich sehnen wir uns, doch sehnt sich auch die Welt so sehr nach Liebe. Das alles ist mir nochmal bewusst geworden und ich habe gemerkt, ja genau, die Liebe, es ist so ein zentrales Thema. Und es ist gut, dass wir uns nochmal damit auseinandersetzen. Und dann, auch heute Morgen, ist mir der Satz vom Dag Hammarskjöld entgegengekommen. In dem Augenblick, als ich Gott die Hand gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Wir suchen nach dem Sinn vom Leben, nach der Bedeutung von unserem Leben. Und in der Bibel finden wir einen Mann, der das auch gesucht hat. Ich möchte euch einen Text lesen, oder wir möchten euch einen Text lesen, aus Markus 10, Verse 17 bis 23. Wir haben den nicht aufgeschriebenen Text, lasst einfach mal zu, wir lesen den im Dialog. Macht vielleicht die Augen zu und lasst es einfach mal auf euch wirken, was da passiert ist. Als Jesus weiterziehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu. kniete vor ihm nieder und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?
Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut, aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter.
Lehrer, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten.
Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geht und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach.
Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Mir begegnet da einem Mann, wo man eigentlich würde sagen, der hat es doch begriffen. Der hat gewusst, um was es geht. Ein Mann, der für sich selber hat können sagen, ich habe alle Gebote eingehalten. Und trotzdem hat er irgendwo in sich innen etwas gespürt von dem, dass das nicht alles ist. Er ist zu Jesus gekommen und hat gefragt, wie finde ich das ewige Leben? Das Leben mit Bedeutung, das Leben mit Sinn, das Leben, das Bestand hat über den Tod raus. Und was war die Reaktion von Jesus, als er den Mann gesehen hat und wo ihm der Mann gesagt hat, das habe ich alles schon gemacht? Lesen wir. Und Jesus hat ihn lieb bekommen. Jesus hat Bemühungen von dem Mann gesehen. Er hat gesehen, wie er sich anstrengt, wie er das wirklich von ganzem Herzen will. Die Beziehung zu Gott, das Erfüllen der Gesetze. Und das hat ihn bewegt, das hat Jesus angesprochen. Und dann hat er aber auch eine Aufforderung ausgesprochen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel mit Liebe zu tun hat, aber wo der Mann herausgefordert hat, mit Liebe Antwort zu geben. Wir lesen, geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Einen Schatz im Himmel, den man nicht verlieren kann, der Bestand hat über das Leben aus, wo Bedeutung gibt. Danach komm und folge mir nach. Der junge Mann hat zwar gespürt, das Leben, das ich lebe, ist nicht alles, und er hat nach mehr gesucht. Aber seine Reaktion hat gezeigt, was er tatsächlich geliebt hat. Sein Reichtum, sein Geld. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn meine Liebe? Was ist unsere Liebe? Was ist das, was ich nicht loslassen kann? Wo ich nicht hergeben kann, wo mich hindert, Jesus letztlich ganz nachzufolgen und mich ganz hinzugeben. Was ist das, wo wir uns hauptsächlich in unseren Gedanken damit beschäftigen? Um was kreisen meine Gedanken im Alltag? Das zeigt uns, wo unser Herz ist. Und der Mann war nicht bereit, diesen Schritt zu tun. Warum? Weil er Gott in seiner Liebe noch gar nicht kennengelernt hat. Für ihn war Gott der Gott der Erwartungen, der Gott der Forderungen, vom Gesetz. Und für ihn war das etwas Neues. Gott erwartet nicht die Erfüllung von meinem Gesetz, sondern eigentlich sehnt er sich nach meiner Liebe. Wir haben da davon geredet. Ihr habt das angesprochen am Anfang, die Sehnsucht von Gott, seine Liebe zu uns. Bei ihm ist in seiner Beziehung nicht die Liebe im Vordergrund gestanden. Er hat den Gott gar nicht gekannt und hat die Basis nicht gehabt. Und was der Gott von der Liebe ausmacht, das werden wir uns mit dem nächsten Text anschauen. Und zwar ist es der Text aus Johannes 4, der wird jetzt auch so ein bisschen den Rahmen spannen zu dem Thema Liebe mit Bedeutung. Es heisst da, meine Freunde, eigentlich im Urtext heisst es da, Geliebte. Also nicht nur Freunde, Geliebte. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Geliebte, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. In diesen 6 Versen kommt 12-mal das Wort Liebe oder Lieben oder Geliebte vor. Eine geballte Ladung in diesen paar wenigen Versen kommt sie noch bei uns an, die Liebe. Sind unsere Herzen offen dafür? Ich will ein paar Aspekte anschauen, mit uns durchgehen. Der erste Punkt ist, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist Liebe. Liebe, ohne dass sie es Gegenüber hat, dass sie sich jemandem verschenken kann, ist wertlos. Und da kommt eben die Deko von heute Morgen ins Spiel. Als ich da reingekommen bin, wie ich dort hineingestanden habe, die Deko angeschaut und habe gedacht, 3 Vasen. Gott kann nur Liebe sein, weil er in sich treu ist. Er ist der Ursprung der Liebe, weil das in dieser Dreierbeziehung drin lebt. Das macht Gott aus, in seinem Wesen, in seiner Art. Die Dreieinigkeit ist Ausdruck von dieser Liebe, weil sie sich gegenseitig lieben und in Liebe begegnen. Gott ist Liebe in sich, in seinem Wesen, in seiner Dreiheit. Und etwas von dem hat Gott in uns als Menschen hineingelegt. In unserer Ebenbildlichkeit von Gott haben wir die Fähigkeit geschenkt bekommen, selber auch zu lieben. Aber im Unterschied zu Gott haben wir Liebe und sind nicht Liebe. Und Liebe haben wir immer mehr oder weniger. Und Liebe ist das, was in dieser Welt angefochten und umkämpft ist. Die Realität unserer Welt zeigt sie uns jeden Tag. Und darum ist die Sehnsucht auch so gross an dem Punkt, dass wir uns nach Liebe sehnen und die Liebe auf alle möglichen Arten versuchen, überzukommen. Die Welt redet von dem immer wieder. Aber Gott ist die Liebe. Er ist der Ursprung von dieser Liebe. Er ist der, der gar nicht anders kann. Der nicht ein Gegenüber braucht, wie uns als Menschen, um zu lieben. Er ist in sich die Liebe. Und seine Liebe ist auch nicht eine Antwort auf unsere Liebe. Ist gar nicht nötig. Seine Liebe ist die Grundlage, dass wir mit Liebe Antwort geben können. Das kommt darin zum Ausdruck im 2. Punkt. Gott sieht uns als seine Geliebten, weil er uns ein Schöpfer ist, weil er uns hat wollen, liebt er uns. Es gibt nichts, was du kannst tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Es gibt auch nichts, was du kannst tun, dass Gott dich weniger liebt. Gerade heute Morgen ist mir das wieder so neu bewusst worden, nach dem Tag von gestern, wo jetzt also überhaupt kein Tag war bei mir, der von Liebe geprägt war, sondern von allem anderen. Und ich bin eben heute Morgen da reingekommen und habe gedacht, und jetzt über die Liebe predigen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, und ich kann nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Und auch wenn der Tag gestern, ich sage es jetzt mal, in die Hosen ist und ich kämpfe mit dem, dass es so ist und dass das meine Realität ist, Gottes Liebe steht zu mir. Er sagt zu mir, du bist meine geliebte Tochter. Er sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn. Das Geliebtsein von Gott steht. Wir müssen uns nicht bemühen, seine Liebe zu verdienen. Und wir wissen auch, dass oft Schuld blockiert. Dass wir oft an dem Punkt am Kämpfen sind. Wie oft geben wir uns nämlich wirklich Mühe, Gottes Liebe zu verdienen. Weil wir den Eindruck haben, wir haben es verkeibt, wir haben es nicht geschafft, weil Schuld im Weg steht und wir das Gefühl haben, und jetzt ist Gottes Liebe zusammengesackt zu uns. Das ist nicht die Realität. Gottes Liebe steht. Und Gottes Liebe ist nicht nur eine Theorie, ist nicht nur etwas, das nicht fassbar ist, sondern Gottes Liebe wird konkret. Heute in unserem Alltag immer noch, aber er hat sie konkret gemacht mit dem, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Wir wissen das, wir kennen das. Wir leben mit dem. Und darum will ich gar nicht viel sagen. Wir werden miteinander einen Film anschauen. Ein Film, den ich finde, geht unter die Haut, zumindest mir. Und da kommt ein Vater drin vor, und schaut den Film unter dem Aspekt, Gott ist unser Vater. Was heisst das? Wie ist die Liebe konkret geworden? Gott hat nicht aus Pflichtgefühl oder Verantwortung gehandelt. Er hat aus Liebe gehandelt. Der nächste Aspekt aus dem Text heraus ist, Gottes Liebe muss Ausdruck finden in unserer gegenseitigen Liebe. Das ist genau der Punkt der Geschichte vom reichen Jüngling, wo an diesem Punkt blockiert war, wo das nicht konnte. Er hat den Eindruck, Gott erwartet Pflichterfüllung. Aber Gott sehnt sich nach Liebe. So wie Gott aus Liebe seinen Sohn geopfert hat. Und er ist zu dem Schritt bereit, Gott, weil er gewusst hat, es geht um Leben und Tod. Er hat gewusst, die rasen in den Tod. Der Zug, der fährt in den Tod, noch heute fährt er in den Tod. Und Menschen, die drin sitzen, sind sich nicht bewusst. Und genauso wie sie an dem Bahnwärter vorbeigefahren sind, fahren sie heute noch an dieser Tat von Gott einfach vorbei. Sie nehmen sie nicht ernst, sie erkennen sie gar nicht, sie realisieren gar nicht, was da passiert ist. Aber es gibt einzelne Menschen, so wie die Frau in dem Film, die es gesehen hat, die realisiert hat, was passiert ist. Und dass die Welt, dass Menschen um uns herum das können realisieren können, braucht es uns. Darum sind wir in die Pflicht genommen. Das heisst, sind wir schuldig, einander zu lieben. Wir haben da innen ein Übungsfeld als Gemeinde, wo wir die Liebe üben können. Und es geht weiter, es geht raus in unsere Nachbarschaft, in unsere Beziehungen, die wir drin leben, im Alltag, in unserem Arbeitsumfeld. Die Menschen, die wir als Freunde bezeichnen können, als Geliebte von Gott. Und wir sind es nicht schuldig im Sinn von, jetzt müssen wir die Pflicht erfüllen. Sondern da ist eigentlich mehr der Aspekt gemeint von, wenn wir die Liebe realisiert haben und von dieser Liebe angesprochen worden sind und sie uns, unser Herz in Besitz genommen hat, dann wird es passieren. Dann ist die Liebe real. So wird auch die Liebe zu Gott sichtbar, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. In dem Sinne wird Hingabe konkret. Das ist unser Auftrag. Und wir sind auch in so eine Dreiecksbeziehung eingestellt. Ich. In die Beziehung mit dem Du. Und solange wir in dieser Beziehung, auf dieser Ebene bleiben, wissen wir selber, wie schwierig das ist, einander zu lieben. Wir stehen uns da auch so oft selber im Weg, sind egoistisch oder eben der andere entspricht nicht unseren Vorstellungen. Ich erinnere nochmal an das Gespräch mit dieser Mutter, die gesagt hat, und jetzt hören wir einfach auf mit dieser Beziehung. Solange wir auf dieser Ebene bleiben, ist es unheimlich schwierig. Aber wir sind in das Dreieck hineingestellt von Gottes Liebe. Da ist natürlich nicht jeder in dieser Beziehung drin, wo Gott noch nicht kennt. Aber das wäre die Idealvorstellung, oder? Und durch das geht unsere Liebe zum Du eben oben durch, über Gott. Gott, der die Liebe zum anderen schon hat. Wo ihn genauso liebt wie mich, wie dich. Wir haben Liebe, wir sind keine Liebe, wir haben nur Liebe. Und wir müssen sie uns schenken lassen, immer wieder. Und das kommt auch in diesem Text zum Ausdruck. Wenn es da heisst, im 13. Vers, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Es ist letztlich Gottes Geist in uns, der uns befähigt, den anderen zu lieben und die Liebe auch weiterzugeben. Und das ist unser Auftrag, da sind wir mit reingestellt, drin reingestellt. Dass die Welt erkennt, Leben mit Bedeutung ist ein Leben, das gefüllt ist von der Liebe. Und Gottes Liebe wird in und durch unsere Liebe sichtbar. Und das ist das Ziel letztendlich. Das Ziel von dieser Liebe. Gottes Liebe hat ihr Ziel erreicht, wenn sie weiterfließt, wenn sie weitergeht. Das ist dein und mein Auftrag. Darum reden wir vom Bewässerungsprinzip, darum machen wir ein My Friends Training, dass wir in dem besser werden, dass wir angeleitet werden. Am Donnerstag haben wir von dem geredet, Gottes Liebe zu uns, wo uns neu selber muss anstecken muss, dass wir sie weitergeben können, wo wir neu verstehen müssen, das ist das, was dieser Welt fehlt, wo mein Nachbar, meine Nachbarin, mein Freund, meine Freundin braucht. Gottes Ziel, Gottes Liebe hat ihr Ziel erreicht, wenn die Liebe weiterfließt. Amen.